Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Bei mir ist alles wunderbar. Bei dir?
Das ist super. Mir geht's auch sehr gut. Wir kurz davor, mal ein paar Tage an die Nordsee zu fahren. Da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Einfach mal den Kopf abschalten.
Auf jeden Fall. Das braucht man zwischendurch.
So, dass wir sind, wisst ihr da draußen mit Sicherheit, aber ob wir auch wir sind, jetzt wird's kompliziert,
und wenn ja,
das
wie
hängt
viele?
Ein bisschen davon ab, ne? Genau, und wenn ja, wie viele, das hängt davon ab, ob wir A, sozusagen digitale Identitäten haben und ihr diesen auch trauen könnt. Also digitale Identitäten ist das Thema der heutigen Folge und das ist ein sehr großes und komplexes Thema, weil jeder von uns hat ja ganz viele digitale Identitäten. Was sind so deine lieblingsdigitalen Identitäten, Sidonie?
Ich finde das Spannende eben, dass man über so viele verfügt, ne? Denn überall dort, ja, wo man im Grunde sich irgendwie anmeldet im Internet, besitzt man ja eine digitale Identität. Ne? Also eine Facebook-Identität, eine Netflix-Identität, eine Bank-Identität und, und.
Ja, mir sind meine Streaming-Identitäten fast am liebsten. Aha. Am allerliebsten ist mir meine digitale Identität bei Blizzard, weil da habe ich einen World of Warcraft-Account seit irgendwie über 10 Jahren. Ich habe jetzt schon wieder ewig nicht gezockt, aber wenn ich mich da einlogge und dann irgendwie die Musik erschallt, dann fühle ich mich immer ein bisschen zu Hause. Aber es sind unfassbar viele. Und oft ist es so, wenn man lange sich irgendwo nicht eingeloggt hat, weiß man auch nicht mehr, wie jetzt überhaupt und welche. Und dann hört man wieder hier rum, ja, da wurden irgendwelche Daten geleakt, jetzt ist irgendwie alles unsicher. Also es ist ein weites Feld und da muss viel passieren. Und was da alles so passiert und auch zukünftig passieren muss, da wollen wir in dieser Folge drüber sprechen. Aber erstmal gibt's natürlich News aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Der Deutsche Bundestag hat im März das Digitale Dienstegesetz beschlossen. Das Digitale Dienstegesetz überführt den auf EU-Ebene verabschiedeten Digital Services Act, DSA, in deutsches Recht. Dieser verpflichtet Anbieter digitaler Dienste, wie zum Beispiel Online-Plattformen und Suchmaschinen, dazu, gegen rechtswidrige Inhalte vorzugehen und schützt damit Verbraucherinnen und Verbraucher online. Das Digitale Dienstegesetz schafft die dafür erforderlichen Zuständigkeiten in Deutschland. Während der ECO das Abstecken von klaren Rahmenbedingungen natürlich begrüßt, sieht der Verband das Festhalten an Netzsperren, die bereits in dem Digitale Dienstegesetz vorausgegangenen Telemediengesetz vorhanden waren, sehr kritisch. So sei das Gesetz, das etwa einen Monat nach Inkrafttreten des DSA in Europa verabschiedet wurde, ein wichtiger Schritt, um Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbrauchern Rechtssicherheit zu bieten. Allerdings verpasse der Gesetzgeber mit der Beibehaltung von Netzsperren erneut die Gelegenheit, hier ein klares Zeichen zu setzen, so der ECO-Vorstandsvorsitzende Oliver Sübe. So seien Netzsperren weder ein gangbares noch ein effizientes Mittel bei der Bekämpfung illegaler Inhalte im Netz und im Gegensatz zum Entfernen rechtswidriger Inhalte auf Hosting-Ebene führten Netzsperren eben lediglich zu einer Zugangserschwerung.
Und wir bleiben gleich im wunderbaren Juristenuniversum beim Bereich der Gesetzgebung, nämlich bei dem, was jetzt kommt, ist auch deutlich Luft nach oben. Die meisten Verwaltungsdienstleistungen können in Deutschland noch nicht digital wahrgenommen werden. Das ist uns allen aufgefallen und durchaus auch ein Dorn im Auge. Was in anderen EU-Staaten lediglich wenige Klicks erfordert, braucht bei uns immer noch den Weg zum Amt. Das Online-Zugangsgesetz, kurz OZG, sollte hier Abhilfe schaffen. Doch nun ist das dafür aufgesetzte Änderungsgesetz des OZG 2 im Bundesrat gescheitert, weil die mit der Verwaltungsdigitalisierung einhergehenden Kosten und die Antwort auf die Frage, wer diese denn tragen soll, zum Zeitpunkt der Abstimmung noch nicht final geklärt gewesen sind, konnte das OZG 2.0 den Bundesrat nicht passieren. Ihr merkt schon, ich komme ins Stottern, weil es klingt so ein bisschen wie so ein Schildbürgerstreich.
Ja, ich bin vorhin
aufgegangen. Wenn nicht klar ist, wer es zahlt, dann machen wir es halt nicht. Ne? Stattdessen hat die Länderkammer dem Gesetz in seiner jetzigen Form eine Absage erteilt. Dabei ging es gar nicht um die Inhalte. Naja, und das übrigens ohne einen Vermittlungsausschuss einzuberufen. Und das ist natürlich Quatsch. Also auch ECO bedauert natürlich das Scheitern des Gesetzes im Bundesrat. Und mal ehrlich, also ECO war ja schon lange für eine Novellierung des bestehenden OZGs. Nicht zuletzt, weil der Zugang zu vielen Online-Verwaltungsdiensten in Deutschland im internationalen Vergleich noch zu schwierig oder sogar unmöglich ist. Und das zeigt auch eine Umfrage des ECO. Bislang nutzen nämlich nur wenige Bürgerinnen und Bürger digitale Verwaltungsdienstleistungen. So haben beispielsweise erst 12,8% ein Kfz online zugelassen. Könnte auch daran liegen, dass das gar nicht in allen Bundesländern geht. 5,9% haben sich online arbeitslos gemeldet und 6,3% online Familienleistungen beantragt. Deutlich Luft nach oben. Ne? Ein Lichtblick ist die Online-Steuererklärung. Diese ist bei knapp der Hälfte der Befragten, 45,9% beliebt. gibt. Immerhin, da haben wir doch einen schönen Leuchtturm und an dem jetzt mal langhangeln, bitteschön.
Ja, also dort sind Bundesrat und Bundestag noch uneinig. Das ist auch so in Sachen digitaler Bildung tatsächlich. Sind sich hier Bund und Länder auch noch uneins, wie und ob der im Mai auslaufende Digitalpakt Schule nämlich weiterfinanziert wird, ist bislang tatsächlich noch gar nicht klar. Und das ist auch deswegen problematisch, weil tatsächlich ein Großteil der Deutschen in der digitalen Bildung ein ganz, ganz großes Potenzial generell der Digitalisierung sieht. So sieht laut einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage von ECO und dem Meinungsforschungsinstitut CIVE tatsächlich knapp die Hälfte aller Befragten den Bereich der Bildung vorne, wenn es darum geht, wo der Einsatz von Digitalisierung in den nächsten 10 Jahren den größten Impact leisten kann. Im Bereich der Gesundheitsförderung erwarten immerhin 37,8% der Befragten positive Effekte und mit rund 33% steht die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze durch die voranschreitende Digitalisierung an dritter Stelle. Und das fand ich wirklich interessant, weil andererseits haben ja alle Angst, dass ihnen jetzt durch KI irgendwie die Arbeitsplätze abhanden kommen. Ne? Also das scheint sich vielleicht gerade so ein bisschen zu drehen. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Was die digitale Transformation im Bildungs- und Gesundheitssektor angeht, gibt es hierzulande sehr viel Nachholbedarf. Noch dazu kommt, dass, obwohl die Deutschen der digitalen Bildung eine solch hohe Bedeutung beimessen, die weitere Finanzierung eben bis im Mai 2024 auslaufenden Digitalpakts Schule trotz gegenteiliger Festlegung der Ampelregierung im Koalitionsvertrag bislang nicht gesichert ist. ECO fordert deshalb, die Finanzierung des Digitalpakts in der gleichen Größenordnung fortzusetzen und vor allem rasch und unbürokratisch, Achtung, umzusetzen. IT-Kenntnisse und Grundlagen der Informatik müssten flächendeckend vermittelt und Geräte angeschafft werden.
Ach, wäre das nicht schön, wenn das mal da unten rum funktionieren würde, dann hätten wir obenrum auch nicht ganz so große Probleme, was Fachkräfte angeht. So, wir haben schon gesagt, heute geht es um digitale Identitäten und es ist ja nicht nur das Problem, dass wir selber durcheinander kommen, wo wir überall digitale Identitäten haben, es ist leider die Schwierigkeit, dass viele davon nicht sicher sind, weil die bisherigen Verfahren zur Identifizierung, also keine Ahnung, sowas wie Passwort und vielleicht noch Videoident, einfach nicht sicher genug sind. Digitale Identitäten und die damit verbundenen Daten sind eben leider mehr und mehr Ziel von Cyberkriminellen. Und gerade wenn es um sensible Daten geht, zum Beispiel die, die man braucht, wenn man zu Behörden geht oder auch Gesundheitsdaten, ist es halt umso wichtiger, die ausreichend zu schützen. Und in Deutschland, da wurde das von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen als am sichersten eingeschätzte Verfahren mit der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises eingeführt. Und zwar schon 2010. Mittlerweile geht es auch voran, was die Nutzung angeht. Mittlerweile wurde auch auf der europäischer Ebene mit der EIDAS-Verordnung die Grundlage für einen sicheren, einheitlichen elektronischen Identitätsnachweis, die sogenannte EUDI-Wallet oder auch EUDI-Wallet geschaffen. Ihr seht schon, auch hier schmeißen wir wieder mit reichlich Begriffen um uns, aber wir versprechen, am Ende dieser Folge gibt es ein bisschen Klarheit darüber, was denn jetzt was bedeutet und was das für uns bedeutet.
Ja, und deswegen werfen wir jetzt im kurz zusammengefasst einen Blick darauf, bis wann die EUDI-Wallet kommen soll und was die dafür verabschiedete EIDAS-Verordnung eigentlich besagt.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Die EIDAS-Verordnung soll einen Rechtsrahmen für digitale Identitäten und Vertrauensdienste in der Europäischen Union schaffen und Behörden, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern eine sichere und nahtlose elektronische Interaktion ermöglichen. Die Verordnung soll etwa sicherstellen, dass EU-Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen nationalen elektronischen Identifizierungssysteme nutzen können, um auf öffentliche Dienste zuzugreifen, die in anderen Mitgliedstaaten verfügbar sind. Damit können sie sich beispielsweise online ausweisen, wenn sie in einem anderen Mitgliedstaat ein Bankkonto eröffnen. Zudem garantiert der durch EIDAS geschaffene europäische Binnenmarkt für Vertrauensdienste, dass die Dienste grenzüberschreitend verfügbar sind und denselben rechtlichen Status haben wie ihre traditionellen Papieräquivalente. Bereits 2014 wurde die Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste von der EU verabschiedet. EIDAS steht hierbei für Electronic Identification, Authentication and Trust Services. Im Jahr 2022 wurde die Verordnung noch einmal überarbeitet. Die Reform wird derzeit unter dem Namen EIDAS 2.0 auf EU-Ebene diskutiert. Wesentliche Änderungen umfassen die Schaffung einer European Digital Identity Wallet, kurz EUDI Wallet, sowie die Verpflichtung von einigen Anbietern privater Dienstleistungen, diese als Mittel zur Authentifizierung zu akzeptieren. Die Wallet folgt dabei dem Grundsatz der Datensparsamkeit und soll für alle EU-Bürgerinnen und Bürger kostenlos sein. Bis zum Herbst 2026 soll sie von allen Mitgliedstaaten bereitgestellt werden.
Bis zum Herbst 2026 soll es also soweit sein. Dann sollen alle EU-Mitgliedstaaten eine European Digital Identity Wallet, ID-Wallet, anbieten, über die Bürgerinnen und Bürger zukünftig unter anderem ihren Personalausweis, den Führerschein oder die Krankenkassenkarte auch als Online-Format nutzen können. Man hat also dann quasi alles dabei, ohne alles dabei zu haben, was natürlich heutzutage sehr sinnvoll ist, wenn man das Smartphone eh immer mitschleppt.
Ja, und ganz wichtig ist dabei natürlich der Ansatz der Datensparsamkeit, ne? Das heißt, dass beispielsweise im Fall einer Altersüberprüfung eben nur das Alter und nicht wie bisher im Grunde alles, was eben so im Ausweis noch steht, wie Name, Adresse und so weiter, weitergegeben werden.
Wie bereits erwähnt, wurde in Deutschland schon 2010 die sogenannte Online-Ausweisfunktion eingeführt. Lange galt diese als zu kompliziert und forderte aber auch zusätzliche Hardware, sowas wie ein Kartenlesegerät. Das hatte natürlich keiner zu Hause. Heute kann man diesen Personalausweis digital nutzen, weil in dem Personalausweis ein Chip drin ist. Und wenn man ein NFC-fähiges Smartphone hat, kann man mit Hilfe der App die beiden Geräte quasi verbinden, beziehungsweise die App liest den Chip auf dem Ausweis aus und dann weiß man, dass man selbst ist.
Ja, und das gilt ja tatsächlich bis heute als sicherstes Verfahren und darauf ist unser nächster Gesprächspartner auch ein bisschen stolz.
Status quo. Der Eco-Politik-Check.
Dr. Markus Richter ist Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren und für Heimat sowie Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. Heute ist er bei uns im Ohr am Netz zu Gast, um mit uns über digitale Identitäten und die Umsetzung von ID-Wallets in Deutschland und Europa zu sprechen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hallo, Herr Richter.
Hallo, Herr Oswald.
Herr Richter, als Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik, da arbeiten Sie natürlich unter anderem an der Umsetzung digitaler Identitäten in Deutschland. Darüber werden wir gleich reden, aber lassen Sie uns am Anfang mal kurz ein bisschen Definitionsarbeit leisten. Was genau verstehen wir unter digitalen Identitäten?
Ja, wir müssen im Grunde genommen auch in der digitalen Welt, also dann, wenn wir etwas einkaufen oder von der Verwaltung eine Leistung beantragen möchten, uns oft ausweisen, identifizieren. Da gibt es viele Instrumente für, Video-Ident kennen manche, aber die einfachste Lösung ist, mit einer elektronischen Identität umzugehen, die wir auch staatlicherseits zur Verfügung stellen, um die Identifizierung leichter zu machen.
Okay, also warum es gesellschaftlich relevant ist, haben Sie gerade gesagt. Wir müssen uns an vielen Stellen identifizieren, dann geht es wunderbar einfacher. Warum ist das Thema politisch relevant?
Es ist das wichtigste Projekt, kann man sagen, der Bundesregierung, weil über eine sichere digitale Identität sich das ganze Ökosystem der digitalen Welt öffnet. Im Grunde genommen da, wo wir staatliche Institutionen haben, die Services anbieten, wo man etwas beantragen möchte, all das, was man gerne von zu Hause aus oder von unterwegs tun möchte und eben nicht auf ein Amt will. Dafür ist so eine sichere Identifizierung wichtig. Es geht letztendlich um Partizipation. Es geht auch um Handlungsfähigkeit des Staates, denn wir sparen auch jede Menge Ressourcen ein, wenn wir vieles elektronisch erledigen können und nicht immer Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, also permanent in Gesprächen sitzen, sondern vieles auch schon elektronisch abarbeitbar ist.
Eine, ich sag mal, Vorstufe dazu gibt's ja eigentlich schon seit 2010, nämlich die Online-Ausweisfunktion in den deutschen Personalausweisen. Seitdem ist die nämlich für Bürgerinnen und Bürger zumindest theoretisch verfügbar. Machen Sie mit uns mal eine kleine Zeitreise. Was hat sich seitdem denn im Bereich der digitalen Identitäten geändert?
Oh, eine ganze Menge. Inzwischen gibt es eine Ausweis-App, die kann man sich einfach runterladen. Wir haben auch die Usability, wie man so schön sagt, also die Nutzungsfreundlichkeit deutlich erhöht. Das heißt, man kann mit jedem herkömmlichen Handy diese Ausweis-App Services heute schon beantragen. Wenn ich Nachweise von Behörden einholen möchte oder Leistungen beantragen will, dann ist heute schon an vielen Stellen genau diese Ausweis-App mit integriert. Das heißt, ich halte einmal meinen Personalausweis gegen das Handy, während ich diese App geöffnet habe. Und dann liest diese App die Daten raus und gibt sie auf einem sicheren Weg eben dann für diesen Prozess frei. Und das ist also deutlich einfacher. Das Handy ist quasi so ein Kartenlesegerät. In früheren Zeiten war das wesentlich komplexer. Da muss man echt eigene Hardware, eigene Komponenten kaufen, die an PC anschließen. Also das war sehr, sehr aufwendig. Das geht heute alles vom Handy aus. Es ist das sicherste, einfachste, modernste Instrument weltweit. Und wir werden da auch stark von anderen Ländern nachgefragt, wie wir das realisiert haben. Und insofern freue ich mich, dass jeder Personalausweis, der heute ausgestellt hat, genau diese Funktion mit umfasst.
Herr Richter, mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Vor ein paar Wochen haben wir schon mal miteinander ein Interview gehabt. Da ging es eben um diesen digitalen Ausweis. Da habe ich mir die App auch installiert, alles aktiviert. Und ich habe jetzt wirklich ein paar Wochen gebraucht, um festzustellen, woran es eigentlich liegt, wenn ich immer mein Portemonnaie und mein Handy in die Mittelkonsole meines Autos tue, warum es dann immer blinkt und brummst. Also es funktioniert wirklich, auch ohne, dass ich die App öffne. Ich kriege dann nämlich immer meine eigenen Daten angezeigt. Aber es hat eine Weile gedauert, ich verstanden habe, was da in meiner Mittelkonsole abgeht. Also jetzt haben Sie gerade schon gesagt, weltweit die sicherste Möglichkeit. Erklären Sie mal ein bisschen, warum ist das so sicher? Und wieso ist gerade da, na gut, ist eigentlich eine doofe Frage, aber ich meine, klar, da ist die Sicherheit wahrscheinlich das größte Gut, wenn es darum geht, uns wirklich zu identifizieren, gerade auch gegenüber von Behörden.
Also es ist gerade deswegen so sicher, weil wir diesen Hardware-Anker haben, nämlich den Personalausweis. Es ist nicht etwas, was nur vom Handy aus mit einer Software gesteuert wird, sondern es ist immer ein hardware-basierter Anker, also der Personalausweis, den ich physisch in die Hand nehme dabei. Und diese Kombination ist das, was es besonders sicher macht, wenn es um so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geht. Und deswegen erreichen wir auch das Schutzniveau hoch. Also die EU hat vorgegeben, was erfüllt sein muss, damit man dieses hohe Schutzniveau erreicht. Und wir tun das in einer Form, das wirklich von der Anwendung, von der Handhabbarkeit sehr leichtgängig ist. Wir sind aber noch nicht am Ende der Fahnenstange, ist ganz klar. Wir wollen eine Wallet anbieten. Das wird jetzt auch gerade auf europäischer Ebene einheitlich vorgesehen. Und wir sind sehr früh aus Deutschland dabei, diese Integration einer solchen Wallet mit anzubieten. Das heißt konkret, dann, wenn ich eine Leistung oder etwas einkaufe oder mir Daten schicken lassen möchte, dann wird das an diese Wallet gegeben. Und dort ist eine Umgebung, sodass ich die Daten, die ich in meiner Wallet auf dem Handy habe, dann auch weiterverwenden kann für andere Anwendungsfälle. Also zum Beispiel kann ich da auch Zeugnisse reinlegen oder Führerschein. All das, was ich heute im Zweifel in meinem Portemonnaie mit mir rumtrage, wird dann in elektronischer Form aus diesem Wallet verfügbar sein und das in einer Form, dass es europaweit anerkannt ist.
Irgendwann auch der Ausweis, der ja jetzt noch der Hardware-Anker bei der aktuellen Variante ist?
Ja, das ist auch unser Ziel, dass wir diesen Hardware-Anker im Handy haben. Ist ein bisschen kompliziert, hört sich das an. Am Ende geht es darum, dass wir einen Chip, der auf dem Handy liegt, oder eine sichere Umgebung dafür nutzen wollen, eine vom sonstigen Handy abgekoppelte Anker haben möchten. Daran arbeiten wir gerade auch mit Handyherstellern und da ist eine ganze Menge unterwegs, sodass ich dann künftig auch darauf verzichten kann, dass ich den Personalausweis dran halte. Das wird noch eine Zeit dauern, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Im Augenblick ist noch das mit dem Personalausweis das sicherste. Aber es gibt ja auch eine Reihe von Anwendungen, wo ich nicht unbedingt das Schutzniveau hoch brauche, sondern wo ich mit einem sogenannten substanziellen Schutzniveau schon zurechtkomme. Also ich muss ja nicht immer ein Konto eröffnen oder mit ganz hohen Sicherheitsanforderungen umzugehen ist, sondern ich kann vielleicht auch, wenn ich mit meinem PIN sonst umgehe, zum Beispiel auch mit E-Mail-Konten, die ich eröffne, da brauche ich nicht immer das Schutzniveau hoch, sondern da kann ich dann auch auf das Dranhalten des Personalausweises verzichten.
So, jetzt gibt's eine Sache, die ist gerade so ein bisschen ein Rückschritt in der, ich sag mal, Benutzereinfachheit der ganzen Idee. Und zwar das Rücksetzen der PIN für die EID-Funktion. Das war bisher per Brief möglich, wenn man, und das muss man sagen, natürlich wieder Anwenderfehler, seinen Zettel verbummelt hat, beziehungsweise sich nicht einen generierten Code aufgeschrieben hat. Dann muss man irgendwie sozusagen, wenn man die EID nutzen will, neu starten. Da muss man jetzt erstmal wieder aufs Amt. Haben Sie aktuelle, Zeitplanung, wann das wieder einfacher, schneller möglich sein wird? Weil gerade die Kolleginnen und Kollegen auf den Ämtern, die sind ja eh schon überlastet. Und wenn jetzt noch alle kommen, weil sie sagen, ich würde gerne diese coolen Features nutzen, dann wird es halt richtig anstrengend.
Also zunächst einmal ist festzuhalten, jeder Personalausweis ist heute mit dieser Funktion ausgestattet. Ich bekomme auch immer eine PIN mit, sodass ich damit umgehen kann. Wenn ich die verloren habe, kann ich auch heute nach wie vor aufs Amt gehen und mir dort kostenfrei eine neue PIN geben lassen. Wenn ich das bequem von zu Hause aus machen möchte, dann geht das nicht so einfach. In der Vergangenheit haben wir dort ein aufwendiges Zustellverfahren gehabt, weil der Postbote oder die Postbotin, die das Dokument bringt, identifizieren musste, ob die Person, die es entgegennimmt, auch wirklich die ist, die sie vorgibt zu sein. Und das ist das, was es extrem teuer gemacht hat. Wir haben da im Jahr 30 Millionen Euro für verausgabt als Staat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Geld, das wir so nicht mehr haben. Wir müssen hier Prioritäten setzen und mir ist es wichtig, dass das System als solches noch weiterentwickelt werden kann aus den Geldern, die wir haben. Und deswegen muten wir sozusagen den Menschen zu, wenn sie die PIN verloren haben, aufs Amt zu gehen, sich das da kostenfrei geben zu lassen. Wir werden auch eine kostenpflichtige Variante vorschlagen und an der arbeiten wir gerade. Das heißt, wenn jemand es unbedingt von zu Hause aus elektronisch beantragen möchte, die neue PIN, dann muss er dafür aber auch Geld in die Hand nehmen.
Also Empfehlung, die PIN einfach gut aufheben, beziehungsweise den Brief, der zum Ausweis kommt. Für alle, die jetzt hier zuhören und gerade vielleicht ein neuer Ausweis unterwegs ist, dann ist der Ärger schon mal gar nicht da. Das hilft dann ungemein. So, jetzt haben wir ja gerade schon gehört, es wird an ID-Wallets gearbeitet, beziehungsweise an einer europaweit funktionierenden. Welchen Einfluss wird die auf die verschiedenen Akteure in der Europäischen Union haben, wie zum Beispiel Unternehmen, Verwaltungen, Bürgerinnen? Wird alles jetzt schnell und einfach und unkompliziert gehen dadurch?
Ja, es wird jedenfalls das elektronische Identifizieren und das Nutzen von Daten, die zu meiner Person gehören, im Internet deutlich erleichtern. Wir werden dadurch eine größere, wie man so schön sagt, Marktdurchdringung auch erzielen, weil ich mehr Anwendungsfälle abbilden kann. Also wenn ich heute etwas kaufen möchte oder etwas beantragen will, bei dem ich Nachweise bringen muss, dann war ich in der Vergangenheit dazu aufgefordert, im Zweifel irgendwelche Dokumente hochzuladen und als PDF zu verschicken. Künftig ist es so, dass ich mit meiner Identität in meine Wallet reinkomme und dort habe ich all diese Dokumente elektronisch vorliegen. Im Grunde genommen werden die einzelnen Dokumente sogar zerlegt in einzelne Datenfelder. Das heißt, ich als Nutzer kann freigeben, welches Datum ich zu welchem Zweck wem zuleiten will. Und das eröffnet ganz neue Anwendungsfälle, sorgt für eine deutliche Vereinfachung des Systems. Ich muss nicht x-fach irgendwas neu beantragen und mir Daten schicken lassen, sondern ich kann sie aus der Wallet heraus direkt einsetzen.
Und vor allem bleibe ich Herr über meine Daten. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wenn wir jetzt ein bisschen in der Zeit zurückgucken, dann erinnere ich mich sehr gut an die großen vielen Querelen und das große Aufschrei zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Da ist die EU, sage ich mal, weltweit vorangeprescht. Mittlerweile kriegt man mit, dass viele andere Länder das so als Blaupause nehmen und die Sache gerne kopieren. Wenn wir jetzt voranrennen hier mit der eIDAS-Verordnung und den eIDs beziehungsweise der eWallet, lassen Sie uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wäre das was weltweit kopierenswürdig wäre? Glauben Sie, dass uns das andere abgucken werden?
Absolut, weil digitale Identitäten ist etwas, was nicht an der Grenze Deutschlands oder Europas Halt macht. Idealerweise habe ich eine Identität, die ich weltweit nutzen kann. Der Druck wird auf die Harmonisierung weltweit ganz stark anwachsen, wenn wir es schaffen, europaweit so etwas zu kreieren. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier einen einheitlichen Rechtsrahmen bekommen. Und gerade was das Datenschutzthema anbelangt, sind wir in Europa und gerade in Deutschland absolut mustergültig. Wir werden auch ein Cockpit zur Verfügung stellen, sodass Menschen sehen können, wer hat wann als Behörde Daten von mir verarbeitet. Oder wann habe ich auch welche Daten freigegeben? Das ist das aus der Mittelkonsole, wo ich dann regelmäßig sozusagen informiert werde. Wenn ich Daten freigegeben habe, ne, und ich mir dann auch Push-Meldungen zuschicken lasse, dann werde ich darüber entsprechend informiert. Und ich finde, das ist der richtige Weg. Erstens, dass Menschen Herr der eigenen Daten sind und zweitens Transparenz haben, wo werden sie eingesetzt, dass das Ganze europaweit gilt und das wird den Druck erhöhen, dass auch weltweit eine Konnektivität hergestellt wird.
Herr Richter, jetzt sind Sie ja Profi, was, ich sag mal, die digitalen Identitäten angeht. Sie sind in dem Thema sehr lange schon drin. Sagen wir mal so vor 10 Jahren, hätten Sie gedacht, dass wir über eine eID reden, ohne ganz doll laut und ständig wieder über Blockchain reden zu müssen?
Ja, also ich glaube, dass Blockchain als Technologie durchaus spannend ist. Aber klar ist hier, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwelche Protokollketten zu erzeugen. Da muss man sich schon die Frage stellen, welchen Zweck hat das dann? Hier geht es jetzt heute darum, ganz pragmatisch die Souveränität des einzelnen Menschen in den Vordergrund zu stellen, der frei entscheiden kann, wann er welche Daten freigibt. Und ich bin wirklich stolz drauf, dass wir hier eine Lösung anbieten, die nicht nur zeitgerecht ist, modern und sicher, sondern auch die Anwendungsfälle mit einer Technologie löst, die solche Schwierigkeiten erst gar nicht auslösen. Denn bei Blockchain kommen immer die Fragen, ne, wie energieintensiv ist das Ganze? Wie ist das, wenn Daten irgendwie nicht richtig dargestellt werden? Können die dann gelöscht werden? Also gibt es eine Reihe von Fragen, die sich dann da anschließen. Ich finde die Technologie total spannend und sie löst auch viele Probleme. Aber hier an der Stelle finde ich die Infrastruktur, die wir gewählt haben, gut. Und der Erfolg gibt uns da auch recht.
So, und ihr könnt da draußen alle gerne mal mitmachen. Für all jene, die sozusagen die eID-Funktion des Personalausweises noch nicht aktiviert haben, einfach mal machen. Es gibt schon einige Dienste, die damit kinderleicht gehen. Es werden mehr werden. Aber vor allem eben nur dann werden wir alle auch mitmachen. Wir sind in dem Fall da durchaus ein Treiber. Dr. Markus Richter ist auch ein Treiber dieses Themas, denn er ist Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren und für Heimat und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. Zu Recht ein bisschen stolz auf diese Lösung, muss ich an der Stelle sagen, Herr Richter. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie dabei waren hier im Ohr am Netz vom EQ.
Dankeschön.
Ja, das Gespräch mit Dr. Markus Richter hat ja gezeigt, wie wichtig digitale Identitäten für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland und Europa sind. Besonders spannend fand ich hierbei, dass die europäische Regelung dabei als Vorbild für andere Länder gelten und langfristig tatsächlich auch den Druck für mehr internationale Interkonnektivität erhöhen kann.
Ja, wieder mal sowas Schönes Made in Germany beziehungsweise Made in EU dann halt weltweit durchgesetzt. Sehr, sehr schön. Mit unserem nächsten Gast, Sidonie, hast du mal hinter die Kulissen der ID-Wallet geguckt.
Im Gespräch.
Dirk Backofen verantwortet bei T-Systems das Identity-Geschäft. Dabei begleitet er die Entwicklung sogenannter ID-Wallets, die T-Systems beispielsweise schon für Unternehmen wie DATEV und die Krankenkasse Barmer umgesetzt hat. Und auch mit ECO arbeitet T-Systems im Rahmen des europäischen Cloud-Projekts Gaia-X an einer solchen ID-Wallet. Wie das Ganze nun eigentlich funktioniert, erklärt er uns heute hier beim Ohr am Netz. Herzlich willkommen, Herr Backofen.
Ja, ich freue mich, dass wir das heute hier gemeinsam machen können.
Herr Backofen, was fasziniert Sie denn eigentlich an dem Thema digitale Identitäten?
Also ich glaube, das Thema Digitalisierung findet ja zurzeit überall statt. Also es ist ja nicht mehr bloß so, dass darüber gesprochen wird, sondern wir sehen es, dass die Digitalisierung uns umgibt in allen Bereichen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, was eigentlich Digitalisierung bedeutet ohne digitale Identitäten, dann müssen wir eigentlich ja feststellen, ist es eigentlich gar nichts. Weil wenn ich nicht weiß, wer eigentlich in dem digitalen Prozess oder was in dem digitalen Prozess eigentlich prozessiert wird, dann ist der ganze digitale Prozess eigentlich nichts wert. Deswegen ist das Thema digitale Identitäten so wichtig. Denn nur wenn ich eine rechtsverbindliche Evidenz habe, also quasi den Nachweis erbringen kann, wer eigentlich in diesem Prozess gerade prozessiert wird, dann kann ich am Ende des Tages wirklich diese Digitalisierung nutzen, um die Vorteile der Digitalisierung wirklich jedermann, auch der Gesellschaft, dann wirklich zugutekommen zu lassen. Insofern sind die digitalen Identitäten quasi der Generalschlüssel für das Thema Digitalisierung. Und ich gehe sogar noch weiter, nicht nur der Generalschlüssel für die Digitalisierung, sondern vielleicht sogar der Generalschlüssel für unsere Zukunft. Weil damit wird am Ende des Tages alles davon abhängen, dass wir wirklich diese digitalen Identitäten auch schützen. Denn wenn ich zum Beispiel Hacker wäre, ich würde gar nicht den Prozess angreifen. Ich würde mich darauf spezialisieren und versuchen, die Identität bei jemandem zu stehlen, weil dann kann ich ja überall Zugriff bekommen. Insofern ist genau dieses Thema Cybersecurity und das Thema digitale Identitäten auch so eng miteinander verbunden. Und ich glaube daran, dass das wirklich der Generalschlüssel für die Zukunft ist. Deswegen engagieren wir uns als T-Systems so stark in diesem Thema.
Und haben Sie schon ganz viele Aspekte angesprochen? Vielleicht so ein paar Beispiele, um sich dem Thema mal zu nähern. Es ist ja für viele auch so ein bisschen abstrakt. Welche digitalen Identitäten bzw. ID-Wallets haben Sie denn bei T-Systems schon entwickelt? Was haben die so gemeinsam oder wie unterscheiden die sich?
Das ist natürlich jetzt eine riesengroße technische Frage. Ich versuche das mal so ein bisschen strukturiert, vielleicht auch auf der Zeitachse darzustellen, damit man so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was das eigentlich alles passiert ist. Wenn man über das Thema Identitäten spricht, dann reden ja viele aus der Vergangenheit über das Thema Identity und Access Management. Also sprich das Thema Zugangsmanagement zu Software, zum Unternehmen. Diese Dinge gibt es schon seit mindestens 20 Jahren. Weil sonst würden wir gar nicht uns frühmorgens einloggen können und unseren PC in den entsprechenden Unternehmensapplikationen zum Beispiel. Das hat aber mit der Logik der eigentlichen digitalen Identität in dem Sinne, wie wir es heute diskutieren, auf der einen Seite doch viel zu tun, auf der anderen Seite aber auch wiederum gar nichts, weil dort eben ja dieses klassische Prinzip benutzt worden ist, Username, Passwort. Das heißt, ich habe einen Namen vergeben, meistens ist das eine E-Mail-Adresse und definiere mir dann ein eigenes freies Passwort, mit dem ich dann quasi den Login-Prozess, das Anmelden im Prinzip ermöglichen kann. Das Problem dabei ist, die E-Mail-Adresse ist im Unternehmen zwar vorgegeben, also ist die E-Mail-Adresse des Unternehmens, aber wenn ich im privaten Umfeld unterwegs bin, kann ich mich ja auch Mickey Mouse 26 nennen. So, und wenn ich jetzt Mickey Mouse 26 bin und mich dann in einem Online-Prozess anmelde, dann weiß keiner, wer ist eigentlich Mickey Mouse 26. Und daraus entsteht eigentlich auch die neue Logik der Definition von digitalen Identitäten. Das heißt, wir wollen und müssen nach vorne rechtsverbindlich eigentlich die Person, und zwar dabei die menschliche Person, also sprich die natürliche Person, also auch die juristische Person, das Unternehmen im Endeffekt identifizieren, sodass sie quasi rechtsverbindlich in solchen digitalen Prozessen mit der Anmeldung dann eben auch wirklich juristisch nachweisen können, wer eigentlich diesen Prozess nutzt. Angefangen hat das Ganze natürlich in den Unternehmen einzeln, bis man irgendwann mal verstanden hat, das macht gar keinen Sinn, so etwas im Endeffekt alle in den deutschen Unternehmen einzeln zu entwickeln. Deswegen haben sich damals 2017 große DAX-Unternehmen zusammengetan an der Stelle. Da war die Allianz dabei, da war die Lufthansa dabei, die Deutsche Bahn, die Axel Springer, die Bundesdruckerei, an der Stelle Mercedes, Telekom, hier sind natürlich auch dabei gewesen. Wir haben damals eine gemeinsame Plattform geschaffen, die hieß Verimi, oder heißt auch immer noch Verimi, Verifiziere mich, ein Kunstname, mit der wir quasi genau dieses Thema der digitalen Identitäten gepusht haben, nach vorne gebracht haben, um so eine sogenannte regulierte Identität, vor allen Dingen für den Banken und für den Versicherungssektor aufzubauen, wo man mit dieser rechtsverbindlichen Identität eben dann Amtsgeschäfte sowohl im öffentlichen Sektor, im Bereich Onlinezugangsgesetz, also eben auch das Thema Anmelden und Eröffnen eines neuen Bankaccounts im Endeffekt realisieren konnte, bei einer Versicherung sich neu anmelden konnte, dann eben auch im Prinzip seine Steuererklärung machen kann, bis hin eben auch Dinge im Umfeld, zum Beispiel Login bei der Deutschen Telekom, im Kundenkonto, das Ganze wahrnehmen kann. All das Ganze im Endeffekt steckt quasi hinter diesem Thema dieser Identität. Und die haben wir natürlich nicht irgendwo abgelegt, sondern in einer sicheren ID-Wallet. Und das ist dann quasi so wie eine Art, muss man sich vorstellen, wie ein Stück weit Software, wie eine Applikation, die auf dem Smartphone läuft, in der dann im Endeffekt diese Identitäten sozusagen sicher abgelegt werden. Dabei werden die nicht mal auf dem Smartphone gespeichert, weil das wäre viel zu riskant, sondern die werden in sicheren Cloud-Infrastrukturen abgelegt. Und dann kann man halt im Endeffekt entsprechend nachweisen, man muss auch nachweisen, dass man eben wirklich die Person ist. Und dazu gibt es verschiedene technische Methoden. Das bekannteste ist, glaube ich, am Ende des Tages das EID-Verfahren, indem ich quasi über meinen physischen und digitalen Personalausweis durch Eingabe der Personalausweis-PIN im Endeffekt eben nachweise, dass ich wirklich der Dirk Backofen bin und damit dann quasi Zugang für diese digitalen Identitäten bekomme und mir meine rechtsverbindliche Identität eben in der ID-Wallet anlege. Das kann ich aber auch für einfachere Vertrauensstufen machen über ein Foto-Ident-Verfahren, über Video-Ident-Verfahren oder auch im Prinzip ein sogenanntes Bank-Ident-Verfahren, weil ja die Banken früher auch im Endeffekt die ganzen Bankkunden ja physisch prüfen mussten und dann hat man daraus eben auch eine Identitätsnachweis, den man als sogenannten Bank-Ident auch in diesen Prozess einbringen kann. Das war technisch sozusagen der ganze Startschuss, wo man zum ersten Mal in der gesamten Gesellschaft diese Dinge gemeinsam gestartet hat und das hat sich dann weiterentwickelt. Wir haben dort technologisch noch damals eingesetzt, die sogenannte OpenID Connect-Technologie, die ist sehr verbreitet und die nutzt auch mittlerweile, glaube ich, jedes Unternehmen. Und wir haben dann angefangen, ausgehend auch von der europäischen Regulierung im Jahr 2020, initiiert noch von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass wir ein neues Projekt im Endeffekt gestartet haben, nämlich auch eine neue Technologie auszuprobieren, die Self-Sovereign Identity-Technologie, in der es ganz speziell darum ging, wirklich die Selbstsouveränität des Bürgers in den Vordergrund zu rücken, um wirklich ihm das Recht nur einzuräumen, dass er auf seine Identitätsdaten zugreifen kann, sonst eben niemand. Und er dann entscheidet, wann er, wie, wo und warum diese Identität an jemanden weitergeben will. Diese Technologie haben wir dort ausprobiert. Und damals war das noch die sogenannte Hyperledger Indie-Technologie. Das haben wir dann im Prinzip technisch verworfen, haben aber da viele Gehversuche damit gemacht und haben das jetzt alles weiterentwickelt, bis hin eben zur europäischen digitalen Identität, wo wir entsprechend jetzt neue Formen dieser SSI-Technologie mit neuen Formaten im Endeffekt einsetzen. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass wir in der Zwischenzeit auch schon einen regulatorischen Schritt haben, weil ein großes Problem bei dem Thema digitale Identitäten ist eben das Thema verpflichtende Nutzung für Use Cases. Und da sind wir in Deutschland leider Gottes noch nicht so weit, wie wir uns das vorstellen möchten und auch eigentlich könnten. Da sind andere Länder weiter, die eben Use Cases vorgegeben haben, wie zum Beispiel das Thema Steuererklärung ist nur möglich, wenn ich eine digitale Identität habe. Und insofern freut es uns, dass wir in Deutschland dann in den Jahren 2022 und 2023 zum ersten Mal die Initiative des Gesundheitswesens hatten, wo man eben das Thema digitale Identität verpflichtend für den Zugriff auf das Thema elektronische Patientenakte und elektronisches Rezept entsprechend definiert hat. Und seit Anfang diesen Jahres, seit dem Jahr 2024, ist eben diese Gesundheits-ID, die auch auf Basis eben des elektronischen Personalausweises basiert, entsprechend verpflichtend für die gesetzlichen Krankenkassen. Und daran sieht man, dass wir wirklich sehr schnell auch eine solche Marktakzeptanz schaffen. Wir haben alleine in dem Innovationsprojekt mit der Barmer innerhalb von nur 10 Wochen 1,2 Millionen Kunden auf diese digitale Gesundheits-ID und diese Technik hochgehoben. Und da sieht man wirklich, dass dieser Bedarf ist im Markt da. Er muss nur technologisch im Endeffekt realisiert werden und das muss einfach gestaltet werden. In dem Beispiel der Barmer haben wir das gezeigt, dass man solche ID-Wallets eben direkt in eine App einbauen kann, ohne dass man überhaupt den Bürger noch eine weitere andere App für das Lesen des Personalausweises oder was auch immer im Endeffekt an die Hand geben muss. Alles in einer App voll integriert, eine Art Hochsicherheitscontainer, in dem dann alles drin ist. Und diese Technik werden wir dann jetzt auch bei der europäischen digitalen Identität weiter nutzen, weil man damit eben mit nur einem einzigen Faktor, mit der PIN dieser ID-Wallet, in dem Fall der Barmer ist es die Barmer-PIN, wirklich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung machen kann, weil die ID-Wallet der zweite Faktor ist und die PIN ist eben dann sozusagen der ergänzende Faktor, die Wallet der erste Faktor, die PIN der zweite Faktor und damit kann man im Endeffekt einen Login im Level Lower High, also im Level of Assurance High, im höchsten Vertrauensniveau realisieren. Und dann sieht man, was also quasi in dieser Technologie in den letzten Monaten, in den letzten Jahren alles möglich geworden ist. Und da sind wir stolz, dass wir das alles mitbegleiten konnten.
Ja, vielen Dank für diesen Überblick. Nun ist ja schon bei Ihnen auch ein paar Mal angeklungen, das Ganze ist ja ein durchaus sensibles Thema. Ne? Da geht es um meine persönlichsten Daten. Nutzerinnen und Nutzer müssen dem Ganzen auch ein gewisses Vertrauen entgegenbringen. Welche regulatorischen Voraussetzungen werden denn aktuell an die Entwicklung digitaler Identitäten gestellt? Welche Sicherheitsmechanismen müssen da inkludiert sein?
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich glaube, hier kommt im Prinzip eine Balance zusammen, die man auch wirklich verstehen muss und die man auch wirklich sinnvoll ausgestalten muss. Auf der einen Seite muss natürlich das Thema digitale Identität maximal geschützt sein, also absolute Sicherheit gegen Cyberattacken, wobei absolute Sicherheit in dem Sinne es eigentlich gar nicht gibt, sondern man muss sagen, eigentlich eine höchste Sicherheit ist, glaube ich, der bessere Begriff, weil eine hundertprozentige Sicherheit wird man wahrscheinlich nie erreichen, aber man kann alles tun, um die Angriffsmöglichkeiten für Cyberattacken im Endeffekt eben über Cybersecurity so abzubilden und abzusichern, dass eben diese Identitäten wirklich nicht gestohlen werden können bzw. missbraucht werden können. Das muss aber einhergehen, und das ist das zweite Element dieser Balance, mit Einfachheit. Nur wenn das wirklich für einen Nutzer extrem einfach ist und er eben nicht immer wieder zum Beispiel seinen Personalausweis immer erneut vor das Smartphone halten muss bei jedem Login-Prozess, dann wird das auch im Prinzip die entsprechende Marktakzeptanz bekommen. Insofern nutzen wir jetzt heute für diese neuen Technologien nicht mehr diese bisherige Technologie von OpenID Connect oder EID, sondern wir arbeiten jetzt in dieser Self-Sovereign Identity-Technologie mit den sogenannten W3C-Credentials. Das sind Verifiable Credentials in einem Format, speziell im OpenID Connect for Verifiable Credential-Formate beziehungsweise OpenID Connect for Verifiable Presentation-Format. Das ist im Endeffekt das, was wir heute entsprechend einsetzen, zum Beispiel auch bei der europäischen digitalen Identität. Und dazu kommt noch ein spezielles Format, das nennt man MDocs, mit dem man dann auch entsprechend vor allen Dingen Führerscheininformationen sehr einfach weitergeben und verarbeiten. Und zum Thema Sicherheit, diese Credentials selbst sind auf der einen Seite erstmal insofern schon sicher, weil der Verifier, der quasi zum Schluss der Nutznießer ist, die Relying Party, die also quasi diese Identität anwendet, zum Beispiel bei einem Online-Shop oder bei einer Bank, wenn sie einen Bankaccount eröffnen, die können erstens mal prüfen, ob diese Credentials immer noch im Endeffekt dem Ursprungszustand entsprechen, wie sie vom Issuer ausgegeben worden sind. Das ist erstmal ein wesentliches Element. Und es ist zusätzlich sichergestellt, dass über entsprechende Verschlüsselungsmechanismen auch ein sogenanntes Holder-Binding existiert. Das heißt, dieses Credential kann also nur dann im Endeffekt auch eingesetzt werden, wenn es auch wirklich von dem Smartphone des Holders gesendet wird, auf dem das im Endeffekt auch angelegt und erzeugt worden ist. Das heißt, wir haben also auch eine sogenannte zusätzliche Gerätebindung für dieses Credential. Und mit diesen Sicherheitsmaßnahmen können wir einerseits sicherstellen, dass dieses Credential eben nur dann verwendet wird, wenn es auch von dem richtigen Smartphone entsprechend gesendet wird. Und ich kann eben auch prüfen, ob es immer noch unverfälscht ist, in dem Zustand, so wie es im Endeffekt vom Issuer entsprechend ausgegeben wurde. Zusätzlich tun moderne Wallets, auch die Technologien, die wir einsetzen, noch weitere Mechanismen nutzen, sogenannte Trusted Application Kits, die unter dieser Applikation drunter liegen, um zu prüfen, ob auch die Integrität des Smartphones noch existiert. Sprich, ob das Gerät wirklich unversehrt ist, kein Jailbreak existiert, ob die richtige Betriebssystemversion eingesetzt wird, etc. etc. Also auch das wird noch zusätzlich abgeprüft, damit auch wirklich alle Manipulationsversuche auf Betriebssystemebene, Man-in-the-Middle-Attacken zum Beispiel, all das Ganze entsprechend verhindert werden kann. Mhm. Dazu kommt eben noch eine Anforderung, das haben wir auch damals schon bei der Verimi-ID-Wallet umgesetzt und machen das jetzt auch wir als T-Systems zumindest für die europäische digitale Identität. Wir legen diese entsprechenden Credentials nicht auf dem Smartphone ab. Weil jeder, der so ein bisschen Ahnung hat von dem Thema Cybersecurity, weiß, ja, dass man mit Brute-Force-Attacken durchaus auch mit genügend Aufwand und Ressourcen auch in solche Geräte reinkommen könnte. Insofern besteht da auch durchaus ein Verständnis auch mit dem BSI, dass die Sicherheit dann eigentlich am besten gegeben ist, wenn man die entsprechenden Schlüsselmaterialien, die wir also brauchen, um diese Bindings und Verschlüsselung zu erzeugen, in sogenannten Hardware Secure Modules, in den HSMs erzeugen und ablegen. Und die sind eben nicht auf dem Gerät. Klammer auf, es gibt wenige Geräte im Markt von Samsung, die haben so ein Modul, das TSE, das Trusted Security Element, was im Endeffekt auf dem Gerät drauf ist. Aber das sind, wie gesagt, viel zu wenige Geräte. Insofern ist es viel einfacher, viel besser, dass man diese Credentials eben in der Cloud abspeichert, in dem Fall aber in einer hochsicheren Cloud, wo die Schlüssel eben in dieser Cloud, in diesem HSM-System liegen und man zusätzlich alle Dinge nicht nur verschlüsselt ablegt, verschlüsselt transportiert, das ist natürlich Standard, sondern auch während der Prozessierung verschlüsselt. Das ist dann ein sogenanntes Confidential Computing. Und genau das haben wir auch gebaut und wir haben sogar eine eigene Cloud-Infrastruktur geschaffen, die Open Sovereign Cloud, die nur in Deutschland existiert, in Magdeburg-Biere und in Frankfurt, auch mit Georedundanz. Die ist im Endeffekt von der Telekom und von SAP entwickelt worden, ist Open Source, genauso wie die anderen Elemente der europäischen digitalen Wallets. Und damit haben wir im Prinzip die maximale Transparenz. Der Code ist komplett offen für die Cloud, für die Smartphone-Applikation. Die Abspeicherung erfolgt mit höchsten Sicherheitskriterien des BSIs in HSMs für die Schlüssel und die Ablage der Credentials eben im Endeffekt voll verschlüsselt auf dieser Open Sovereign Cloud mit Confidential Computing. Und damit haben wir im Endeffekt eigentlich das Maximum an Möglichkeiten geschaffen und natürlich auch den maximalen Schutz. Denn Hacker können solche Hochsicherheitsinfrastrukturen oder Cloud viel schwieriger angreifen oder in diese eindringen, als wir im Prinzip auf einem normalen, singulären Smartphone. Dazu kommt noch, dass natürlich wir immer noch irgendwo die PIN eingeben müssen. Und ja, man könnte ja sagen, okay, dann lege ich halt im Prinzip die PIN aufs Smartphone ab und dann könnte ich natürlich dann vom Smartphone über diese PIN-Eingabe in die Cloud. Selbst das machen wir nicht. Die PIN-Prüfung findet auch schon in der Cloud statt. Das heißt, auf dem Smartphone ist eigentlich nichts weiter als wie ein verschlüsselter Pointer, der sagt, wo liegt denn eigentlich in welchem verschlüsselten Postfach eigentlich meine Informationen? Und damit ist auch sichergestellt, dass eben nur der Bürger selbst Zugriff auf seine Identitätsdaten bekommt und sonst keiner. Und das wird dann auch dann liebevoll manchmal mit dem Begriff vertrauenswürdige Ausführungsumgebung noch mit übersetzt. Das heißt, kein Operator, also wir nicht als T-Systems, niemand von ECO, niemand von KIAX oder was immer könnte auf diese Daten zugreifen. Nur der Bürger selbst kann auf seine eigenen Credentials zugreifen. Und das ist, glaube ich, das Maß an Sicherheit, was wir brauchen. Und das wiederum gepaart mit Einfachheit, dann wird es wirklich auch funktionieren mit dem Massenmarktdurchbruch der digitalen Identität.
Ja, also alles top sicher, da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Lassen Sie uns ein bisschen noch über das European Digital Identity Wallet sprechen. In Zusammenarbeit mit ECO arbeiten Sie ja derzeit daran, das sogenannte EUDI-Wallet als As-a-Service-Funktion in das Gaia-X-Ökosystem zu integrieren. Vielleicht noch mal kurz ein bisschen zur Erläuterung auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Das European Digital Identity Wallet ist eine persönliche digitale Brieftasche sozusagen, mit der sich Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen künftig digital ausweisen können sollen. Außerdem sollen sie ihre Identitätsdaten und amtlichen Dokumente darin speichern und verwalten und künftig eben, wie Sie auch schon gesagt haben, darüber souverän entscheiden können, mit wem sie Daten teilen. Digital sichere Identitäten sind hierfür der Schlüssel. Und was zeichnet denn nun dieses konkrete Projekt aus und wie werden Nutzer, Nutzerinnen oder auch Organisationen künftig in der EU davon profitieren?
Also ich glaube, dass es erstmal extrem wichtig ist, dass diese Entscheidung 2020 von der Ursula von der Leyen und von der gesamten EU-Kommission getroffen worden ist, diese einheitliche europäische digitale Identität zu schaffen und damit einhergehend natürlich auch den Speicherort, die europäische digitale ID-Wallet, kurz EUDI-Wallet, wie wir das immer abkürzen. Und der Vorteil in dieser Lösung ist, dass im Endeffekt wir zum ersten Mal damit in Europa eine einheitliche, standardisierte Technologie, aber auch eine einheitliche Regulierung haben, wie diese digitalen Identitäten angewendet werden sollen. Bisher war es ja so, dass jedes Land irgendwie eine eigene Lösung hat zum Thema digitale Identitäten. Wir haben in Deutschland zum Beispiel den kryptografisch gesicherten Personalausweis, den elektronischen Personalausweis. Das ist aber eine Einzelfallrolle in Europa. Da gibt es sehr wenige Staaten, die so etwas haben wie wir. Andere haben das nicht. Die haben eine andere Lösung bisher implementiert. Und dazu kommt natürlich auch, dass wenn ich dann als deutscher Bürger in den Urlaub fahre und versuche, mich mit meiner deutschen Identität irgendwo digital auszuweisen, geht alles nicht, weil eben nicht kompatibel. Über diese neue europäische digitale Identität wird es jetzt zum ersten Mal möglich und auch verpflichtend ab 2026, dass entsprechend ich mit meiner digitalen Identität alle Geschäftsprozesse in Europa aufschließen kann. Ich habe den Generalschlüssel, von dem ich vorhin schon sprach, jetzt auf europäischer Ebene. Und wir haben eine einheitliche Technologie. Das heißt, ich kann also eben auch als ausländischer Staatsbürger hier in Deutschland Geschäftsprozesse starten, weil es würde, wenn ich also als deutscher Staatsbürger in den Urlaub fahre, im Ausland. Und das Ganze eben für alle Use Cases. Egal, ob das Dinge im Bereich E-Governmental Services sind, ob das das Thema Eröffnung eines Kontos ist, das Thema eines Anmietens eines Fahrzeuges oder im Prinzip die Freischaltung einer Mobilfunkkarte, ein elektronisches Rezept, eine digitale Signatur. Das sind so einige von den Use Cases, die wir auch jetzt schon anfangen im Herbst diesen Jahres über die sogenannten Large-Scale-Pilots zu testen. Denn, und das ist die gute Botschaft, wir haben mittlerweile, wie gesagt, eine einheitliche Standardisierung, ein einheitliches Protokoll. Das ist eben genau dieses SSI-Protokoll auf Basis W3C mit dem OpenID for Verifiable Credentials und OpenID for Verifiable Presentation Format. Und mit dem kann ich eben dann meine persönliche Identität, die sogenannte PID, Personal Identity, die kann ich dann als Ausweis im Endeffekt präsentieren. Da gibt es drei Methoden, wie ich das machen kann. Je nachdem, was der Verifier, also die anwendende Relying Party, nutzen möchte und haben möchte, fragt die mich eben, gib mir deine kompletten Ausweisdaten. Das ist dann ein sogenannter Foolproof. Oder aber sie sagen im Sinne Datensparsamkeit, ich brauche nur eine bestimmte Information. Zum Beispiel, wenn ich in einer Stadt wohne und kriege in dieser Stadt bestimmte Dinge vergünstigt, zum Beispiel einen Anwohnerparkausweis, dann will man gar nicht wissen, wie ich heiße oder wo ich wohne, sondern ich will nur wissen, bist du Bürger der Stadt Berlin zum Beispiel? Und dann wird ein sogenanntes Selective Disclosure gemacht. Und ich kann dann im Prinzip genau eben nur die Informationen selbstbestimmt übergeben, dass ich Bürger der Stadt Berlin bin, sonst nichts. Das geht sogar noch weiter. Man kann sogar technologisch auch Informationen sharen, die gar nicht auf dieser persönlichen Identität drauf sind. Zum Beispiel das Thema Altersverifikation. Auf dem Ausweis steht das Geburtsdatum. Aber das interessiert eigentlich gar niemanden. Wenn ich zum Beispiel in einen Film gehen will, der über 18 klassifiziert ist oder bei dem Thema Kauf von Alkohol etc., muss ich ja rechtsverbindlich nachweisen, auch für den Kinobetreiber oder für denjenigen, der den Alkohol verkauft, dass es jetzt wirklich abgegeben wird, dass eine Person, die älter als 18 ist. Aber ich muss nicht wissen, ob die 22 ist, 62 oder 82. Und dann kann man einen sogenannten Zero-Knowledge-Proof machen, in dem wirklich nur die Frage beantwortet wird mit einer logischen Antwort, bist du älter als 18? Und wenn die Antwort ja ist über die EUDI-Wallet, dann habe ich damit eine völlig neue Funktionalität, die natürlich auch einen ganz einfachen Massenmarktdurchbruch bringt für Online-Geschäftsvorfälle, wo eben jetzt rechtsverbindlich geprüft worden ist, auf Basis eines rechtsverbindlichen Ausweisdokumentes, dass dieses Alter eben korrekt ist. Und das alles wird einheitlich in Europa funktionieren, einheitlich überall. Und das ist im Prinzip, glaube ich, der entscheidende Durchbruch, worum ich glaube, dass das wirklich schon ein disruptiver Ansatz ist mit einer neuen Technologie, die komplett in den Händen der Bürger liegt, selbstsouveräne Bestimmung beim Bürger und natürlich komplett Open Source basiert ist. Das heißt auch wirklich komplett transparent und komplett offen, ohne irgendwelche Verdachtsmomente, dass dort Eingriffe von staatlicher Seite oder von Betreiberseite dieser Systeme irgendwo existiert. Der Bürger, dem gehören die Daten und nur der Bürger entscheidet, wann er wem, wo, wie und warum diese Identitätsdaten weitergibt. Und das ist der entscheidende Durchbruch mit der verpflichtenden Akzeptanz ab 2026, der eben mit dieser EUDI-Wallet einhergeht.
Ja, okay, jetzt haben wir schon ganz viele Aspekte rund um digitale Identitäten von Ihnen gehört. Wenn Sie es nochmal so zum Schluss auf den Punkt bringen müssten, welche Potenziale sehen Sie in digitalen Identitäten und speziell vielleicht auch in dieser EU-übergreifenden ID-Wallet?
Also ich persönlich bin davon fest überzeugt, dass die EUDI-Wallet eigentlich ein Alltagsbegleiter für uns wird. Genauso wie das heute mein Hausschlüssel ist, weil ich nämlich in der EUDI-Wallet den Generalschlüssel für alle digitalen Prozesse habe und vielleicht sogar nach vorne zusätzlich damit sogar mein eigenes Haus aufschließen kann, mein Auto aufschließen kann, weil das ist quasi der digitale Generalschlüssel für alles. Und wenn zukünftig meine Haustür eben ein digitales Schloss hat, dann brauche ich keinen physischen Schlüssel mehr. Und damit wird eigentlich auch das Potenzial dieser europäischen digitalen Wallet eigentlich deutlich, absolut, weil sie ist natürlich damit im Prinzip der essentielle Wegbegleiter meines täglichen Lebens, Klammer auf, meines digitalen Lebens. Aber alles wird digital sein um uns herum. Und ich kann dann endlich im Endeffekt meinen physischen Personalausweis, meinen Führerschein, andere Dokumente, die ich heute noch physisch in meinem Portemonnaie, in meiner Wallet, in meiner physischen Wallet mitschleppe, die kann ich alle zu Hause lassen. Weil ich habe dann wirklich alles hochsicher digital in dieser EUDI-Wallet drin. Und das bedeutet aber natürlich auch, es muss wirklich eine sichere Wallet sein. Weil ansonsten ist natürlich die Gefahr umso größer, dass wenn ich das Ding verliere oder jemand das irgendwie versucht zu knacken und kommt da irgendwie ran, dass dann in dem Moment ich natürlich auch im Prinzip angreifbar bin. Als Mensch, als Person, aber natürlich auch mit all den Zugang, die ich mit diesem Generalschlüssel ermögliche. Insofern ist das eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Aber ich freue mich, dass wir die aktiv mitgestalten können. Und ich glaube auch, dass wir damit wirklich Zeitgeschichte schreiben. Das wird etwas sein, wo unsere Kinder, unsere Enkel noch stolz darauf sind, dass wir genau diese Art von Zukunft heute, hier, jetzt bauen, weil dann werden in 10, 15 Jahren, weil jeder drüber sprechen, ja, das ist normal, ein iPhone ist halt auch völlig normal. Und wir werden in 10 Jahren, davon gehe ich ganz fest aus, wird niemand mehr sich an die Zeit erinnern, dass wir noch physische Plastikkarten mit uns rumgeschleppt haben, weil das wird alles, allen Dokumenten, allen Credentials, wird alles abrufbereit in meiner digitalen Wallet sein, in meiner europäischen digitalen Wallet. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und ich glaube, es gibt viele Mitstreiter, die genau diese Vision verfolgen und helfen, die gut und schnell umzusetzen.
Ja, vielen Dank, Herr Backofen. Sie haben gesagt, digitale Identitäten sind der Generalschlüssel für die Digitalisierung. Das fand ich wahnsinnig anschaulich und das ist total rübergekommen. Das habe ich jetzt auch verstanden. Vielen Dank für diese vielen praktischen Beispiele, aber auch diesen Einblick in diese hochkomplexe Technologie, die eigentlich dahinter steht. Und Sie haben ja gesagt, Sicherheit und Einfachheit sind im Grunde die wichtigsten Grundvoraussetzungen für funktionierende, vertrauenswürdige digitale Identitäten. Und die Zusammenhänge sind absolut rübergekommen. Herzlichen Dank für diese Einblicke.
Ja, gerne.
Digitale Identitäten sind der Generalschlüssel für unsere Zukunft. Könnte man direkt so auf T-Shirts oder Plakate drucken, fand ich eine sehr, sehr schöne Aussage von Dirk Backofen. Naja, und interessant ist eben auch die Einbindung der EUDI-Wallet als As-a-Service-Komponente in das europäische Datenökosystem Gaia-X.
Eco-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Emma Werwern ist Projektleiterin für digitale Geschäftsmodelle bei Eco-Verband der Internetwirtschaft. Seit 2020 leitet sie das vom BMWK geförderte Projekt zur Entwicklung der ersten Gaia X Federation Services, GXFS. Und sie ist als Botschafterin für Gaia X und GXFS auf Events und Social Media aktiv. Heute ist sie mal wieder hier bei uns im Ohr am Netz. Diesmal, um über digitale Identitäten zu sprechen. Eine der vier zentralen Bereiche von GXFS. Emma, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Hi Sven.
Emma, beim Eco beschäftigst du dich mit dem Gaia-X-Ökosystem. Dazu hatten wir vor vielen, vielen Folgen schon mal ein Gespräch in diesem Podcast. Aber was genau hat das Thema jetzt mit digitalen Identitäten zu tun? Schlag uns mal eine Brücke.
Ja, gerne. Also ich meine, man kann sich auf jeden Fall schon mal merken, dass digitale Identitäten wirklich eine sehr, sehr, sehr entscheidende Rolle im Gaia-X-Ökosystem spielen, da sie im Endeffekt die Grundlage für eine sichere und vertrauenswürdige Interaktion zwischen den Teilnehmern in diesem Ökosystem bilden. Vielleicht für die jetzt mit Gaia X gar nicht mehr so viel zu tun hatten bisher. Gaia X zielt ja darauf ab, eine europäische Dateninfrastruktur zu schaffen, die auf den Prinzipien der Datensouveränität, der Interoperabilität und der Transparenz basieren. Und in diesem Kontext ermöglichen natürlich digitale Identitäten den sicheren Zugriff auf Ressourcen und Diensten innerhalb dieses Ökosystems in Zukunft.
Also ist es quasi nicht nur eine von vier Säulen, sondern sagen wir mal vielleicht eins der Fundamente der gesamten Idee dahinter.
Genau, es ist eigentlich die Grundlage, um eben auch diese Dienste in Zukunft nutzen zu können in diesem Ökosystem. Man muss sich natürlich, genauso wie auch wenn ich eine Social-Media-Plattform nutze oder irgendwas anderes, muss ich mich als Person ja auch authentifizieren, um eben zu zeigen, dass ich die Berechtigung habe, auf bestimmte Daten oder Ressourcen zuzugreifen. Und dafür brauche ich eben die digitale Identität, um im digitalen Raum auch was nutzen zu können.
Jetzt musst du mir mal aushelfen, weil im Zusammenhang mit digitalen Identitäten, da fällt häufig der Begriff Self-Sovereign Identity. Was genau besagt es jetzt nochmal?
Also ich glaube tatsächlich, dass du dich auch schon mit SSI beschäftigt hast, ohne es zu wissen. Und ich glaube auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen auch, weil ich meine, jeden Tag interagieren wir auf sehr, sehr, sehr vielen verschiedenen Art und Weisen online. Du kaufst Produkte, du verwaltest deine Bankkonten online, du interagierst mit deinen Versicherungen, du schickst Nachrichten an Freunde und so weiter. Was uns da natürlich allen wichtig ist, ist natürlich der einfache Zugang zu unseren Konten. Wir wollen aber auf der anderen Seite nicht unbedingt unsere persönlichen Daten mit einer Vielzahl von Unternehmen teilen oder eben mit Personen, die wir eigentlich im Leben gar nicht kennen. Also im Endeffekt wollen wir eben einen einfachen Zugang zu all unseren verschiedenen Konten, die wir online verwalten, und wollen aber auf der anderen Seite nicht unsere persönlichen Daten mit sehr vielen Unternehmen oder Personen teilen, weil das eben auch sehr, sehr persönliche Daten sind. Und in der Regel müssen wir aber eine sehr große Anzahl von persönlichen Daten preisgeben, um auf einer Online-Plattform angemeldet zu sein. Und da den Überblick zu behalten, ist sehr, sehr schwierig aktuell. Und da kommt eigentlich SSI ins Spiel, um das Problem oder diese Herausforderung anzugehen. Da kommt eigentlich SSI oder eben Self-Sovereign Identity ins Spiel, weil dort der Unterschied ist, dass wir in Zukunft eigentlich alle unsere persönlichen Daten dezentral, also selbst verwalten.
Ah, okay. Ich kann also dann selber sagen, wem ich welche Informationen mitteile und wem nicht, weil zum Beispiel, ich sag mal, der Online-Shop, der muss jetzt nicht unbedingt wissen, bei welcher Versicherung ich bin, und umgekehrt muss mein Versicherungsfuzzi nicht wissen, was ich gerade bei Amazon für eine Waschmaschine gekauft habe.
Ich glaube, das beste Beispiel dort ist, wenn ich heute Abend zum Beispiel in Rewe gehe und mir eine Flasche Wein kaufen möchte, und dann werde ich nach meinem Personalausweis gefragt, um zu bestätigen, dass ich über 18 bin. Wenn ich meinen Personalausweis rüberreiche, dann hat die Person an der Kasse natürlich Zugriff auf viel weitere Details, wie zum Beispiel mein Geburtsort, meine Adresse. Das möchte ich ja eigentlich gar nicht teilen. Die Person will nur wissen, dass ich über 18 bin. Und in Zukunft wird es eben durch digitale Identitäten mit SSI im Hintergrund, eben mit diesem Konzeptansatz, möglich sein, dass ich nur mein Geburtsdatum teile und so verifiziert wird. Das funktioniert zum Beispiel dann in Zukunft, dass ich nicht beim Personalausweis rüberreiche, sondern einen QR-Code scanne an der Kasse. Und indem ich den dann gescannt habe, werde ich dann auf meinem Smartphone zum Beispiel, in meiner Wallet, gefragt, hey, möchtest du gerade diese Information am Rewe teilen in der Filiale? Wenn ich okay klicke, dann kriegt der an der Kasse eben einfach nur ein grünes Häkchen gezeigt, hey, ist verifiziert, die Person ist über 18. Das heißt, die muss gar nicht wissen, wo ich wohne oder wie mein Nachname ist zum Beispiel.
Ja, klasse. Okay, habe ich verstanden. Super. Jetzt kommen wir mal auf eins der wichtigen Themen bei euch. Gemeinsam mit T-Systems arbeitet ihr an einer ID-Wallet für die Gaia X Federation Services. Welches Ziel hat die Implementierung der Wallet in euren Werkzeugen? Baukasten?
Naja, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, im Ökosystem ist man natürlich auch im digitalen Raum und oft kennt man ja dort auch nicht die Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet oder eben im Ökosystemansatz können ja wirklich über 1000 Unternehmen in einem Ökosystem sein. Und da ist es natürlich viel auch nochmal wichtig, dass man die eigene Identität bestätigt, dass jemand weiß, hey, das ist wirklich die Emma, die die Daten gerade anbietet und das ist wirklich der Sven, dem ich gerade die Daten teilen möchte. Und dafür muss man natürlich sich auch authentifizieren können. Und das passiert dann über eben unsere digitale Wallet, die wir jetzt entwickeln. Einmal für Personen, aber auch natürlich für Organisationen in Zukunft.
So, und jetzt gibt es eine Wallet, die ist von T-Systems entwickelt. Die Eudia Wallet, die ist Open-Source-Technologie. Warum ist Open-Source so wichtig, gerade auch in dem Zusammenhang?
Naja, Open-Source, vor allem im Gaia-X-Kontext, ist natürlich sehr wichtig, weil in Gaia-X natürlich auch die Werte wie Offenheit und Transparenz und eben Souveränität sehr hoch gehalten werden. Und mit Open Source hat man nicht diese Abhängigkeit, dass bestimmte Schlüsseltechnologien nur von einem Unternehmen abhängig sind oder in der Obhut sind, sondern der Code ist offen und jeder, der Interesse hat, kann sich den Code anschauen. Das hilft natürlich einmal, die Transparenz zu steigern, aber auch zum anderen eben auch zum Beispiel Sicherheitslücken schneller zu erkennen und auch zu beheben, weil es eben Gemeinschaftsarbeit ist. Es ist nicht, dass ich von einem kommerziellen Anbieter abhängig bin, sondern eben auch den Code selber nutzen kann und für mich selber in meiner Umgebung sozusagen implementieren und deployen kann.
So, jetzt gibt es ja eine festgeschriebene Pflicht für EU-Mitgliedstaaten bis Herbst 26 eine European Digital Identity Wallet anzubieten. Inwiefern leistet ihr mit eurer aktuellen Idee, eurer eigenen ID-Wallet in GFXS dazu einen Beitrag? Also ist das was, wo wir sagen können, naja, brauchen einfach nur alle sich schnappen und kopieren und schon haben wir's?
Naja, zumindest ist es eine Referenzimplementierung, sagen wir mal so. Wir haben natürlich unseren eigenen Funktionalitäten auch noch in unserer Wallet, aber wo wir jetzt auch drauf geachtet haben und wo wir mit der T-Systems eben auch zusammenarbeiten, ist, dass diese unsere Wallet eben dann auch kompatibel ist zur europäischen digitalen Identitätswallet, der EUDI-Wallet. Und zum anderen aber auch sind da natürlich auch jetzt in Zukunft andere Anforderungen, die gestellt werden, wie zum Beispiel auch die Betriebsumgebung mit Confidential Computing, die unterstützt wird. Mhm. Und wir sind, was auch ganz spannend ist im Projekt, wir haben ja vor 2 Jahren schon die erste Wallet released und sind jetzt gerade mit T-Systems in der zweiten Implementierungsphase und dort bauen wir auch eine Cloud-basierte Wallet auf. Das heißt, die muss nicht auf meinem Smartphone laufen, sondern kann über den Webbrowser genutzt werden und damit bieten wir auch die Möglichkeit, eben Anforderungen der Zuordnung behördlich ausgegebener Identitäten, wie zum Beispiel meinem Personalausweis, in besonders geschützten Betriebsumgebungen wie Confidential Computing auch bereitzustellen.
Das Thema digitale Identitäten ist ein alter Hut. Also spätestens seit 2010 kann man sich auch mit der Digitalfunktion des Personalausweises aktiv damit beschäftigen, also auch so als Userin oder User. In den letzten Jahren nimmt das Thema zum Glück ein bisschen Fahrt auf. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie wichtig sind digitale Identitäten in unserer immer digitaleren Zukunft? Also jetzt in Bezug auf euer Ökosystem, aber eben auch auf die EU, auf den Binnenmarkt.
Naja, ich glaube zum einen, dass digitale Identitäten oder der verantwortungsvolle und vertrauenswürdige Umgang mit Identitäten im digitalen Raum zum einen zu mehr Akzeptanz führen wird in Zukunft und auch die Nutzung digitaler Technologien fördern wird, auch in Europa. Das zum einen, wir können natürlich auch die Verwendung von digitalen Identitäten, werden natürlich auch neue Geschäftsmodelle oder auch eben innovative Anwendungen fördern und unterstützen, nicht nur im Gaia-X-Ökosystem, aber auch allgemein in Ökosystemen ansetzen, weil eben da eben, was ich zum Beginn gesagt habe, der Unterschied ist, dass wir diesmal eine gute Grundlage haben, ne? Ja. Eine vertrauenswürdige Grundlage mit einem Identitätsmanagement, was eben dezentral gemanagt wird. Aber ich glaube auch für den europäischen Binnenmarkt, glaube ich, gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube schon, dass der Umgang in Zukunft eben mit digitalen Identitäten auch dazu führen wird, dass wir eine grenzenüberschreitende Zusammenarbeit fördern oder erleichtern wird, auch Handelshemmnisse reduziert werden und aber auch zum anderen Bürger und Bürgerinnen vor allem und nicht nur Unternehmen eben auch ermöglicht wird, sich sicher und einfach über nationale Grenzen hinweg zu identifizieren und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube definitiv, dass das auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft insgesamt stärken wird in Zukunft.
Eigentlich ist sie als Botschafterin für Gaia-X und GXFS auf Events und Social Media aktiv. Heute wieder mal im Ohr am Netz und sie hat ihren Job als Botschafterin sehr, sehr gut gemacht, liebe Emma Wehrwein. Vielen Dank. Sie ist Projektleiterin für digitale Geschäftsmodelle beim ECO und seit 2020 leitet sie das vom BMWK geförderte Projekt zur Entwicklung der ersten Gaia-X Federation Services. Und eine wichtige Säule bzw. das Fundament sind eben auch da digitale Identitäten. Emma, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne, Sven.
Ja, also ich muss ja sagen, ich finde das Thema Gaia X selber immer super komplex, aber ich fand jetzt den Einblick, den Emma uns hier gegeben hat, wirklich spannend, ne? Und wir können uns eigentlich merken, digitale Identitäten bilden einen Grundbaustein in dem europäischen Datenökosystem und sind quasi die Grundvoraussetzung dafür, dass die darin verfügbaren Dienste auch sicher genutzt werden können.
Dann wollen wir mal hoffen, dass die Frist bis Herbst 2026 eingehalten wird und wir dann vielleicht wirklich nicht nur EU-weit, sondern auch schon weltweit digitale Identitäten oder eben Systeme dahinter haben, die dafür sorgen, dass wir uns weltweit ausweisen können und vielleicht es den Cyberkriminellen damit dann zukünftig deutlich schwerer machen, unsere Identitäten zu kapern oder Daten zu klauen.
Ja, und ich muss ja sagen, ich freue mich tatsächlich schon ein bisschen darauf, wenn ich wirklich nur noch diese eine ID-Wallet habe und dann eben auch nicht mehr mir 85 Passwörter merken muss. Ne? Das steckt ja auch dahinter.
Ja, oder illegalerweise oder dummerweise 85 Mal das gleiche immer Passwort das gleiche, nehme, ja, um das Ganze wieder unsicher zu machen. Also, das Thema wird uns auf jeden Fall auch bis Herbst noch das ein oder andere Mal beschäftigen, auch hier im Ohr am Netz. Ich freue mich auch drauf, weil wenn das erstmal funktioniert, wir mehr Sicherheit auf der Fläche haben und alles, was uns Markus Richter versprochen hat, dass das eben das aller sicherste System der ganzen Welt ist, dann wird auch alles gut in den digitalen Weiten. Und bis dahin, naja, entspannen wir uns und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau, bis dahin, alles Gute.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internet.